Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Barocke Liebeswirren mit preisgekrönten Stimmen gab es heute in Innsbruck. Dort hatte die selten gespielte Händel-Oper Atalanta Premiere mit Spitzensängern aus dem Cesti-Gesangswettbewerb. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir vom Auftakt beim Kunstfest Weimar, das ja zum ersten Mal unter neuer Leitung stattfindet. Und wir widmen uns den Sorgen der deutschen Filmschaffenden, die vor leeren Fördertöpfen stehen, was das Bundeskulturministerium seltsam Weise heute als Erfolg für die Filmbranche beschrieben hat. Seit 50 Jahren gibt es in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck die Festwochen alter Musik. Seit dem 24. Juli stehen hier barocke Werke auf dem Programm und heute Abend war nochmal eine besondere Premiere in der Reihe Barockoper Jung. Da treten die Preisträger des zum Festival gehörenden Cesti-Gesangswettbewerbs auf und auch erstmals mit dem Orchester der Schola Cantorum Basiliensis in Basel. Und gemeinsam haben die jungen Musikerinnen und Musiker die selten gespielte Händel-Oper Atalanta aufgeführt. Hier mal ein Ausschnitt. Ganz kurzer Eindruck aus Händels Barockoper Atalanta war das heute Abend in der Regie von François de Carpentris und unter der musikalischen Leitung von Andrea Buccarella. Für uns war Franziska Stürz in der Premiere. Hallo nach Innsbruck.
Ja, grüße Sie. Hallo.
Händel hat ja das Stück vor 290 Jahren für die Hochzeit des englischen Thronfolgers Friedrich Ludwig von Hannover mit der Prinzessin Augusta von Sachsen-Gotha-Altenburg geschrieben. Und das Stück war, soweit ich weiß, ein Riesenerfolg. Aber heute wird es eigentlich ganz selten gespielt. Warum eigentlich hier jetzt heute?
Ja, also das ist natürlich wunderschöne Musik, hat man ja gerade gehört. Also das war zum Beispiel die Arie der Schäferin Irene, gesungen von Justina Weidkutke, einer Altistin aus Litauen, einer jungen. Wunderschöne Stimme, wunderschöne Musik. Es gibt noch mehr, so herrliche Arien, herrliche Duette, tolle Musik. Das Ganze ist aber trotzdem königliche Unterhaltung zu einer Eheschließung. Und da geht es dann eigentlich nur eben um die Ehe und die Frage des angemessenen Standes. Und das ist heute eben nicht mehr so wirklich gut rüberzubringen, wenn man nicht einen anderen Zugang dazu findet. Und das haben hat François de Carpentris hier gefunden, zusammen mit Carine van Herke, seiner Bühnen- und Kostümbildnerin und auch Dramaturgin. Denn da gibt es noch den Gott Merkur, der singt am Schluss auch eigentlich und bringt nur die Paare zusammen. Aber der ist hier als Erzähler und macht das Ganze zu einer sehr komischen Geschichte. Also das ist eine witzige Figur, eben der Gott Merkur mit seinem geflügelten Helm, der das Ganze so ein bisschen auf die Schippe nimmt und auch sehr heiter. Das ist weniger barock als zeitloses Welttheater um selbstgemachtes Liebesleid für junge Leute.
Also hat offenbar die Regie da einen geeigneten Zugang tatsächlich zu dieser Hirten- und Nymphenwelt gefunden. Aber das Besondere jetzt an diesem heutigen Abend ist ja, dass da eben lauter Preisträger gesungen haben. Was ist das eigentlich, dieser Cesti-Gesangswettbewerb?
Das ist eine tolle Idee, die 2010 ins Leben gerufen wurde, hier von den Innsbrucker Festwochen der alten Musik, dass eben junge Sängerinnen und Sänger sich hier messen mit ihrem Können und speziell eben auf barocken Gesang hin sich bewerben und die Preise bekommen eben die Möglichkeit, hier live aufzutreten in einer der folgenden Jahre, in einer der folgenden Produktionen. Die werden auch genau gecastet, da wird genau geguckt, wer passt denn für welche Partie, denn das sind anspruchsvolle und sehr virtuose Rollen. Das hat man heute Abend wieder gesehen. Da müssen dann auch wirklich, da muss eine Höchstleistung gebracht werden. Und das hat sich also wirklich als sehr, sehr erfolgreich aus meiner Sicht erwiesen, die ich das jetzt hier mehrere Jahre auch schon besuche. Diese Barockoper Jung ist eine ganz tolle Sache. Man kann großartige Talente hier wirklich dann auf der Bühne nicht nur als Konzertant, sondern eben in Szene auch erleben. Und da zeigen sich ja noch viele andere Qualitäten, wie eben einfach Spielfreude, tänzerischer Ausdruck. Und das kam heute Abend alles hier auch musikalisch vom Orchester, nämlich auf die Bühne, weil das Orchester auch aus lauter jungen Leuten eben aus der Schola Cantorum in Basel besteht und sich für dieses Jahr auch neu hier formiert hat unter Andrea Buccarella, einem tollen jungen italienischen Dirigenten.
Also wie haben sich denn jetzt die Gewinner auf der Bühne gemacht? Wer hat Ihnen denn besonders gut gefallen?
Ach so, ja, wie schon gehört, eben auch die Irene, eigentlich alle. Also alle sind großartig in ihren Rollen. Jede Rolle, diese zwei Paare, die Atalanta ist natürlich die Hauptrolle, das ist hier die Königstochter Silvia Porcellini, hat wunderbare, virtuose Arien auch und dann eben wieder eine Sopranistin, die den Prinzen oder den König singt, der sie liebt, aber sie beiden verstellen sich erstmal als Hirten. Und das war Sarah Hayashi, eben auch eine Sopranistin. Und da konnte man so zwei Soprane im, ich würde fast sagen, Duell erleben. Aber eine war besser als die andere. Und die haben auch ja irgendwo jede ihre Fähigkeiten gut präsentieren können. Und dann gibt es eben noch auch die Männer, die ja väterliche Figuren sind oder eben der Gott Merkur. Alles ja internationale, wirklich hervorragende Leute. Salvador Simão als lustiger Tenor, der auch super tanzt in der Choreografie, als Hirte ist da auch noch zu nennen.
Also lohnt sich die Reise nach Innsbruck, zumindest um was musikalisch Außergewöhnliches offenbar zu erleben.
Ja, auch szenisch, denn da sind ganz tolle Videoprojektionen in dieser, in dieser Inszenierung zu sehen, die das Ganze auch so auf so eine Fantasy-Ebene heben. Also es ist eben auch für junge Menschen Barockoper gemacht. Da geht es eben, das sind auch einfach zeitübergreifende Ideen, die da eben einfach rauskommen in dieser Produktion. Man kann einerseits herrlich in Barockmusik schwelgen und andererseits aber auch irgendwo was zeitgemäß Junges von jungen Menschen mit voller Energie dargeboten erleben, sodass 3 Stunden Händel wirklich kurzweilig sind und auf jeder Ebene irgendwo eine Freude bereiten und auch ein Kunstgenuss sind.
Also auf nach Innsbruck. Franziska Stürz war schon da in Händels Oper Atalanta im Rahmen der Innsbrucker Festwochen Alter Musik und die gehen noch bis zum 30. August. Das Kunstfest Weimar ist das größte Festival für zeitgenössische Kunst im Osten Deutschlands. Und heute Abend wurde es eröffnet und zwar unter neuer Leitung. Katharina Germo und Juliane Hahn haben zum ersten Mal das Programm gestaltet, wobei Juliane Hahn eher im Hintergrund gewirkt haben dürfte, denn sie ist eigentlich in Elternzeit. Das Festival, das wurde ja 1990 gegründet, eigentlich mal um die Klassiker zu beleben, aber es hat sich längst der zeitgenössischen darstellenden Kunst verschrieben. Heute Abend also die Eröffnungsfeier und für uns war Henry Bernhard in Weimar dabei. Diese Eröffnung des Kunstfests in Weimar, die hat ja schon immer mal auch wirklich Maßstäbe gesetzt, was so Spektakel im öffentlichen Raum betrifft. Wie war das heute Abend?
Also ich bin lange nicht mehr so beglückt von Weimar nach Erfurt zurückgefahren von der Eröffnung des Kunstfestes wie heute. In den letzten Jahren war die Eröffnung oft ein bisschen langatmig. Die Leute sind dann irgendwann ratlos weitergegangen und nun stand tanzende, schwebende Poesie am Anfang. Die französische Zirkuskompanie Gratte Ciel, also Wolkenkratzer, war zu Gast im Goethepark und ich lege mal die Musik hier drunter, die man dort dann so gehört hat. Das Stück heißt Roseo und es sind 3 Artisten, 2 Frauen und ein Mann. Sie erklimmen jeweils eine 6 Meter hohe flexible Stange, die am Boden fixiert ist. Oben fixieren sie dann ihre Beine und lassen lange Kleider nach unten, die über ihre Füße fallen, sodass die Füße dann auch verschwinden. Oben enden die Kleider unter der Brust und diese Figuren schweben, schwanken um mehrere Meter nach vorn, nach hinten, nach links, nach rechts. Sie drehen sich, sie spielen mit einem seidenen weißen Schleier, der sie umschwebt, verhüllt, ja auch geradezu verpuppt. Dazu diese Musik, halb Playback, halb Live. Und das Ganze im bezaubernden Goethepark mit Blick auf die Anna-Amalia-Bibliothek. Hunderte Menschen mit bunten Regenschirmen. Man konnte eigentlich nicht an den Osterspaziergang von Goethe denken dabei. Es war also die pure Magie, ein Zauber der Leichtigkeit, die reine Poesie, schwebende Körper wie schlafwandelnd über diesem Park. dann ging es wieder energisch weiter. Also es war Schönheit, Eleganz, Entrückung und das steht quasi programmatisch am Anfang des Kunstfestes. Da kann eigentlich nicht mehr so richtig viel schief gehen. Das Kunstfest hat seine Leichtigkeit wiedergefunden.
Ja, und das verantworten ja zwei Frauen, die das Leitungsteam jetzt übernommen haben, Katharina Germo und Julia Hahn, nachdem vorher 7 Jahre Rolf Hemke als künstlerischer Leiter in Weimar war. Was haben die beiden denn vor, weiterzuführen an dem Kunstfest Weimar oder auch an neuen Ansätzen?
Na, ein kluger Vorvorgänger dieser zwei jungen Frauen hat mal gesagt, es heißt Kunstfest Weimar. Und diese drei Dinge müssen eben drin sein. Kunst und Fest und Weimar. Und das haben die jeweiligen Leiter sehr unterschiedlich definiert. Bei einem wurden viel getanzt, bei der anderen wurden fast nur Liszt-Klavierwerke gespielt. Und Katharina Germo und Julia Hahn haben nun wieder zurückgefunden zu Kunst und Fest und Weimar. Sie haben ein Programm gemacht, ein straffes Programm, würde ich mal sagen, mit 100 Veranstaltungen. Das Ganze steht auch in einem Programmheft, das nicht telefonbuchdick ist und das verständlich ist. Das war nicht immer so. Also ein Programm eben nicht nur für die Eingeweihten der Avantgarde-Kunst, sondern es gibt Tanz, Theater, Performance, Ausstellungen, Kino, unter anderem auch eine Retrospektive des Dokumentarfilmers Thomas Heise. Es gibt Konzerte. Das Performance-Kollektiv Shishi Pop tritt gemeinsam mit der Jungen Deutschen Philharmonie auf, also freies Theater, trifft die Stränge eines Orchesters. Es gibt Debatten, es gibt die Lesung von Christa Wolf-Texten und auch dokumentarisches Theater über die Fast-Auslöschung der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki. Und es gibt, was ich auch sehr schön finde, es gibt auch Kindertheater und heute auch im Eingang des Parks war auch so ein kleiner Stand, wo Kinder was malen konnten. Ich finde es schön, wenn für die Erwachsenen da was Ernstes geboten wird, also auch an die Kinder gedacht wird, auch gerade bei einem Avantgarde-Festival.
Es klingt ja nach einem sehr breit gefächerten und bunten Programm. Setzen die beiden denn auch Schwerpunkte?
Na, sie knüpfen da an, wo sie sind, in Weimar, und von da aus gehen sie in die Welt. Es werden ostdeutsche Geschichten erzählt, aber nicht nostalgisch und auch nicht im Sinne von Ost-Ost-Ostdeutschland, sondern es wird ein weiterer Rahmen da aufgespannt, zum Beispiel auch in verschiedenen Dimensionen die Geschichte mosambikanischer Vertragsarbeiter in der DDR. Es gibt eine Ausstellung und einen Film über Humor als Waffe von der Künstlerinnengruppe Erfurt in den 80er Jahren und aus dieser Gruppe eben auch die sehr bekannte Protagonistin Gabriele Stötzer, die ja gerade eine Einzelausstellung Gropiusbau in Berlin hat. Sie wird auch mit dem Ensemble für intuitive Musik Weimar auftreten, mit einer Wortklang-Performance, das Brennen der Worte im Mund. Und die Kunstfestleiterin Katharina Germo freut sich genauso auf Gabi Stötzer wie ich.
Und das ist natürlich total toll, dass wir Gabriele Stötzer mit so verschiedenen Facetten von ihrer Arbeit im Kunstfest vertreten haben. Sie hat neulich mal in einem Interview gesagt, sie macht aus Gegenwart Kunst. Und das finde ich irgendwie so toll, weil wir auch beim Kunstfest uns ja immer wieder so das Gegenwärtige auch sehr auf die Fahne schreiben, was gerade in Weimar natürlich gar nicht so selbstverständlich ist, weil Weimar ja eine Stadt ist, die sehr von dem kulturhistorischen Erbe lebt. Und da diesen einen Moment im Jahr mit dem Kunstfest zu haben, ist, glaube ich, schon was Besonderes.
Ja, das war die Kunstfestleiterin Katharina Germo über Gabi Stötzer und auch über das ganze Festival.
Und wie ging das denn heute Abend eigentlich noch weiter, nachdem Sie da diesen offenbar zauberhaften Einstieg miterlebt haben? Was kam danach?
Es ging zauberhaft weiter. Also ich habe zumindest den Anfang gesehen von Maldonna, von der Choreografin Leila K., eine Französin. Sie choreografiert unter anderem das Nationalballett von Chile, wie auch die Bühnenshow von Beyoncé. Da sieht man ihre Breite und ich lege jetzt mal wieder die Musik drunter. Oder eigentlich ist es keine Musik, sondern es ist eher das Atmen und das Fallen der Darstellerin auf der Bühne im Deutschen Nationaltheater. Ich habe sehr bedauert, dass ich zurück musste ins Studio. Das sind 5 Frauen, schwesterlich vereint, aber dann doch individuell. Zunächst stehen sie wie so 5 Zylinder eines Motors im Gleichklang nebeneinander. Dann gibt es minimale Verschiebungen, fast wie in Minimal Music, eine perfekte Synchronisation, auch eigentlich der Asynchronität. Sie wechseln dann ihre Kleider im Laufe des Stücks, in Alltagskleider, Brautkleider, Nachthemden. Das alles sind Secondhand-Kleider, das heißt, sie schlüpfen eigentlich auch in Lebensgeschichten hinein. Und dieses Stücktitel Maldonne, ein falsch gegebenes Kartenspiel, bezieht sich eben darauf, dass weltweit Karten zwischen Männern und Frauen ungleich verteilt sind. Leider gibt es davon keine zweite Vorstellung. Und in Apolda gab es heute noch ein Spektakel, der Soundtrack von Midnight Tamuro des Japaners Masamitsu Araki. Da geht es um Menschen, die an Autos schrauben und tunen und dann irgendwo draußen rumhängen und laute Musik hören. Und sie fahren dann am Stadtrand eine Choreografie mit weit geöffneten Türen. Das wurde heute quasi von lokalen Akteuren in Apolda aufgeführt. Quasi eine Soundskulptur mit Autos. Das habe ich aber leider nicht geschafft. Und gestern schon eröffnet wurde eine Ausstellung See My Story Copyright bei Matt Germanis, da geht es um die 20.000 mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR, die bis heute, 35 Jahre später, immer noch dafür demonstrieren in ihrer Heimat, dass ihnen ein Teil des Geldes, der ihnen damals vorenthalten wurde, ausgezahlt wird. Und das Kunstfest geht nur bis zum 6. September und nun hat es auch ein Festivalzentrum im Lichthauskino in Weimar, auch ein sehr bezaubernder Ort.
Also Henry Bernhard hat richtig Lust gemacht, mal nach Weimar zu fahren und dort das Kunstfest zu besuchen. Vielen Dank für diese Eindrücke und wie gesagt, das Kunstfest Weimar, das geht noch bis zum 6. September. Außergewöhnliche Erfolge bei der Filmförderung meldet heute Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Die Förderung des Bundes sei äußerst wirksam, heißt es da, denn noch nie seien auf Bundesebene so viele Film- und Serienproduktionen gefördert worden wie in diesem Jahr und die entsprechenden Mittel seien bereits ausgeschöpft. Dass der Filmfördertopf schon leer ist, darin sehen aber Filmschaffende, anders als der Minister, überhaupt kein gutes Zeichen. Im Gegenteil, denn noch dazu soll die geplante Erhöhung der Filmförderung von 250 Millionen um 50 Millionen Euro gekürzt werden. Und das gerade jetzt, wo der deutsche Film auch international wieder mehr mitspielt und auch das Publikum wieder mehr ins Kino geht. Christian Berndt über eine Filmbranche, die immer mehr das Vertrauen in die Kulturpolitik des Bundes verliert.
Die deutsche Filmbranche ist alarmiert. Die Filmförderungsanstalt hat erklärt, dass sie für dieses Jahr keine Anträge für die sogenannten automatischen Förderungen von Kinofilmen, TV- und Serienproduktionen mehr annimmt. Der Grund? Die Fördertöpfe sind bereits jetzt zur Jahreshälfte leer. Das bedeutet nicht nur, dass Filmproduktionen nun ihre Drehs verschieben müssen.
Wir sind auch sehr beunruhigt, weil die Planbarkeit dadurch gefährdet ist. Eine Filmproduktion braucht 1 bis 2 Jahre Vorlauf. Und wenn ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass ich meine Finanzierung so wie geplant kurz vor Drehbeginn schließen kann, dann ist das ein äußerst schlechtes Zeichen.
Dass die Fördertöpfe so schnell leer sind, war zu befürchten, meint das Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Dokumentarfilm AG DOC, Martin Hagemann. Denn die Filmförderreform des Kulturstaatsministeriums sei nicht weit genug gegangen.
Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass diese automatischen Anreizmittel in Deutschland begrenzt sind, weil es Haushaltsmittel sind. In anderen Ländern ist das anders und die Branche fordert seit langem, dass auch in Deutschland das Ganze nicht als Haushaltstitel ausgegeben wird, sondern als Steueranreizmodell.
In vielen anderen europäischen Ländern gibt es dieses Steueranreizmodell für Filmproduktionen längst. Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wollte es ursprünglich einführen, aber er konnte keine Einigung mit den Bundesländern erzielen. Die Bundesländer wollen nicht auf Steuereinnahmen verzichten, die sie durch ein Steueranreizmodell verlieren würden. Die Filmbranche aber argumentiert, dass die Länder mit diesem Modell mehr Produktionen anziehen würden.
Auch die Länder würden von einem Steueranreizmodell massiv profitieren. Natürlich bestimmte Länder, in denen Film- und Fernsehindustrie ansässig ist. Aber aus meiner Sicht ist zu wenig geredet worden.
Immerhin plante Wolfram Weimer als Ersatz für ein Steueranreizmodell, die Bundesfilmfördermittel auf 250 Millionen Euro fast zu verdoppeln. Allerdings wurden diese Mittel jetzt aufgrund der angespannten Haushaltslage um 50 Millionen gekürzt. Wenigstens soll nun die ebenfalls seit langem von der Branche geforderte Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender kommen, die es in vielen anderen Ländern bereits gibt. Allerdings sehen viele die geplante Quote von 8% des Umsatzes, die in heimische Produktionen investiert werden müssten, als zu niedrig an. Die Unzufriedenheit mit dem Kulturstaatsminister wächst.
Wir vermissen oft Sachkenntnis, oft auch die Beschäftigung mit unseren Themen, die etwas tiefer geht. Wir haben Kulturstaatsministerinnen und Kulturstaatsminister erlebt, die sich wesentlich stärker mit dieser Branche auseinandergesetzt haben. Das vermissen wir bei Staatsminister Weimar definitiv.
Auch das Vorstandsmitglied des Produktionsverbandes Producers of Germany, Britta Strampe, befürchtet negative Folgen des Förderstopps.
Im Einzelfall muss man jetzt eben eruieren, was das für die einzelnen Projekte bedeutet, weil Drehbeginne natürlich nicht einfach per se verschoben werden können. Und auch gerade im Bereich Dokumentarfilm, wo die Dinge ja manchmal weitaus weniger planbar sind als im Spielfilm, ist das eine wirklich verheerende Nachricht.
Strampe kritisiert, dass die Kürzungen vom Kulturstaatsminister ad hoc durchgezogen wurden, ohne erkennbare Überlegungen, Kompensation zu schaffen.
Wichtig ist einfach, dass seitens des BKM auch bedacht wird, eben was für eine Außenwirkung das hat. Anfang des Jahres gab es den großen Filmbooster mit 250 Millionen Euro, der angekündigt war. Natürlich, Haushaltskürzungen finden gerade überall statt. Gleichermaßen kommt diese Ankündigung der Kürzung auf vielleicht bis zu 200 Millionen gerade dann doch relativ schnell. Und man fragt sich, warum wurde das nicht vorausgesehen?
Die Kürzungen der Bundesmittel um 50 Millionen betreffen nicht nur die deutschen Filmproduktionen. Gedacht waren die Zuschüsse auch, um ausländische Produktionen nach Deutschland zu locken.
Wenn unsere ausländischen Partner sehen, okay, Deutschland ist irgendwie kein zuverlässiger Standort, dann wird genau nicht dieser Effekt eintreten, Filmhits made in Germany, sondern man wird andernorts mit seinen Produktionen hinziehen.
Die Einsparungen treffen die deutsche Filmbranche gerade in einem Moment, in dem sie nach Jahren der wirtschaftlichen Krise wieder anfing, Licht am Horizont zu sehen. Auch künstlerisch konnte der deutsche Film zuletzt auf internationalen Festivals reüssieren.
Dieses Jahr fing schon sehr gut an. Auch in Sundance wurde ja zum Beispiel eine deutsche Koproduktion ausgezeichnet. Der Goldene Bär ging dieses Mal an eine majoritäre deutsche Koproduktion. Was ein Wesensmerkmal ist, glaube ich, des deutschen Films auch hier, ist, dass es in der Regel Koproduktionen sind, internationale Koproduktionen. Weil allein aus Deutschland sind die Projekte einfach in der Regel nicht zu finanzieren.
Aus der deutschen Filmbranche kommen jetzt nach dem Förderstopp Forderungen, ein Steueranreizmodell einzuführen. Dass die Fördertöpfe für 2026 bereits im August leer sind, zeige den finanziellen Bedarf des deutschen Films. Das Steueranreizmodell umzusetzen, würde allerdings immense politische Durchsetzungskraft und Ausdauer benötigen. Ob Kulturstaatsminister Weimer, der eher für Schnellschüsse bekannt ist, das erreichen kann und will, erscheint mehr als fraglich.
Christian Berndt war das über schrumpfende Fördertöpfe und wachsende Sorgen in der Filmbranche.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Antonio Salieri, ein Zeitgenosse Mozarts, gehört zu den bedeutendsten Komponisten seiner Epoche. Er war in Wien kaiserlicher Kammerkomponist, Direktor der italienischen Oper und Hofkapellmeister. Geboren wurde er aber im norditalienischen Legnago. Darum stritten beide Städte mehr als 100 Jahre um Salieris letzte Ruhestätte. Nun ist der Zank zu Ende. Legnago hat die Forderung nach den sterblichen Überresten des Komponisten aufgegeben, berichten österreichische Medien. Salieri bleibt also auf dem Wiener Zentralfriedhof bestattet. Der Bürgermeister von Legnago ließ die Forderung mit der Begründung fallen, dass sie aussichtslos ist. Außerdem soll Salieri in einem Brief den Wunsch geäußert haben, in Wien bestattet zu werden. Die oft kolportierte Todfeindschaft zu Mozart gilt übrigens als Mythos. Belegt ist aber ein berufliches Rivalitätsverhältnis. Ehemalige Ensemblemitglieder des Saarländischen Staatstheaters erheben schwere Vorwürfe gegen einen früheren Gastchoreografen. Das berichtet der Saarländische Rundfunk. Nach dessen Recherchen soll es während der Proben für eine Ballettproduktion zu sexuellen Übergriffen durch den französischen Choreografen Abou Lagra gekommen sein. Der Fall reicht zurück ins Jahr 2023. Damals wurde das Stück Orfeo et Euridice abgesagt, wegen unüberbrückbarer Differenzen zwischen Lagra und dem Theater, wie es öffentlich hieß. Der Saarländische Rundfunk berichtet nun, dass Tänzerinnen und Tänzer fast 20 mutmaßliche Vorfälle dokumentiert haben. Ihrer Aussage nach hat der damalige Intendant Bodo Busse die Ensemblemitglieder zunächst nicht ernst genommen und das Stück erst auf Druck der Bühnengewerkschaft gestrichen. Dieser Darstellung widerspricht Busse. Lagra hat sich dem SR zufolge auch nach mehrfacher Anfrage nicht zu den Vorwürfen geäußert. Weltweit schauen Kinder die russische Zeichentrickserie Mascha und der Bär. Doch die ukrainische Regierung hat die Serie jetzt verboten. Sie sieht darin eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Gegen die Filmemacher wurden Sanktionen verhängt. Hintergrund ist eine Studie vom vergangenen Jahr. Demnach ist der ukrainischsprachige YouTube-Kanal des Trickfilms überaus populär. Über den Kanal werden der Studie zufolge aber Werbeeinnahmen erzielt, die auch der russischen Armee zugutekommen. Hauptfiguren der Trickfilme sind das kleine Mädchen Mascha in traditioneller russischer Kleidung und ein ehemaliger Zirkusbär. Kritik am Inhalt gab es auch in Großbritannien und Estland, weil Mascha in mehreren Episoden mit militärischen Kleidungsstücken und sowjetischer Symbolik auftaucht. Ihre Klage gegen die Mediengruppe Associated Newspapers hatten sie schon im Juli verloren. Als Folge müssen der britische Prinz Harry, Popmusiker Elton John, die Schauspielerin Elizabeth Hurley und weitere Prominente Millionen an Prozesskosten zurückzahlen. Das zuständige Gericht in London gab jetzt bekannt, dass dem Verlag mindestens 9,5 Millionen Pfund erstattet werden müssen, umgerechnet etwa 11 Millionen Euro. Die Prominenten hatten dem Verlag der Boulevardzeitungen Daily Mail und Mail on Sunday fragwürdige Recherchemethoden vorgeworfen. Aus Sicht des Gerichts konnten die Vorwürfe aber nicht ausreichend belegt werden.
In dieser Woche feiert die Welt die Fotografie. Am Mittwoch war der internationale World Photo Day und das auch noch im 200. Lebensjahr der Fotografie. Denn das älteste erhaltene Foto, das stammt aus dem Jahr 1826. Da feiert das Ausstellungshaus für Fotografie und visuelle Medien CO Berlin mit. Morgen geht es dort den ganzen Tag um Geschichte, aber vor allem um die Zukunft des Mediums in Zeiten von KI und allgegenwärtiger Bilderfluten. Das Programm kuratiert hat CO-Programmleiterin Sophia Greif und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, Frau Greif.
Hallo, guten Abend.
Ich habe gesehen, Ihr Programm, das beginnt nach einer Begrüßung in einer Ausstellung, die Sie gerade zeigen, mit historischen Silberporträts. Man kann sich wohl auch morgen bei Ihnen mit einer historischen Plattenkamera ablichten lassen. Und danach oder parallel dazu spricht die australische KI-Wissenschaftlerin Kate Crawford. Das heißt, Sie umfassen tatsächlich morgen da das ganze Spektrum des Mediums von den Anfängen bis heute. Kann man denn das, was heute mit KI und so passiert, nur mit der Geschichte im Kopf überhaupt noch verstehen?
Ja, also man muss auf jeden Fall in die Geschichte der Fotografie zurückblicken, um die Vergangenheit zu verstehen. Also wir sprechen ja auch immer so von der Fotografie, so dieses eine Wort, das alles umfasst, das aber eben eigentlich auch sehr viel umfasst, weil die Fotografie ja ganz, ganz viele, vor allem technische Entwicklungen durchlaufen hat. Man denke an die Kamera Obscura, die hat jetzt gerade bei der letzten Sonnenfinsternis nochmal so ein kleines Comeback erlebt. Aber es gab eben verschiedenste technische Varianten über Kupferplatten und Polaroids, also die Fotografie als Unikat, hin zu Digitalkameras und Smartphones bis eben heute zu den Computer- und KI-generierten Bildern und der massiven Bilderflut, mit der wir heute leben. Und mit diesen technologischen Veränderungen hat sich auch die gesellschaftliche Funktion der Fotografie verändert und eben auch ihre Rolle in unserer Gesellschaft und wie sie so in die Gesellschaft zurückwirkt.
Man muss ja aber sagen, Fotografie ist ja schon lange Zeit eigentlich digital. Es gibt Bearbeitungsmöglichkeiten durch Photoshop und alles mögliche andere. Aber zurzeit hat man oft den Eindruck, als könnte man erst so seit der Bildherstellung durch KI der Fotografie gar nicht mehr trauen. Wie weit ist denn der Fotografie überhaupt noch zu trauen?
Also ich glaube, so 100% konnte man der Fotografie nie trauen, weil sie immer einen Ausschnitt gezeigt hat. Sie war immer von Individuen auch gemacht, die natürlich mit ihrem jeweiligen Background auch auf die Welt schauen. Es gab auch immer schon Möglichkeiten zu manipulieren. Aber was sich immens verändert hat, ist, dass es eben während es einst so ein relativ stabiles System gab, um Glaubwürdigkeit, Vertrauen herzustellen, allein durch die Tatsache, dass man seine Nachrichten eben um 20 Uhr in der Tagesschau bekommen hat und dann durch die Tageszeitung, die man gelesen hat, während man heute überall mit Nachrichten konfrontiert ist und auch einfach so viele Informationen von so vielen AutorInnen und Quellen erhält, dass es schwierig geworden ist, diese zu verifizieren, oder das wird dann eben dem Einzelnen überlassen, weshalb auch so eine Medienkompetenz natürlich immer wichtiger wird. Und dann sind es aber auch so, so viele Informationen, dass man gar nicht mehr wirklich auseinanderhalten oder herausfiltern kann, was jetzt wirklich wichtig und wahr ist. Und damit wird ja auch gearbeitet, oder gerade Bilder werden ja auch instrumentalisiert von antidemokratischen, autoritären Kräften. Es werden Fake News verbreitet, Deepfakes, KI-generierte Propaganda und zunehmend auch bedeutungslose Inhalte, so dass es immer schwieriger wird, die wichtigen, die wahren Botschaften herauszufiltern.
Ja, und sogar die Geschichte wird versucht, eben durch Bilder, die KI-generiert sind, umzuschreiben sozusagen. Also Anfang des Jahres waren ja Historiker und Mitarbeiter von historischen Gedenkstätten sehr alarmiert, weil da eben so viel in Social Media eben KI-generierte Bilder aus Konzentrationslagern auf einmal auftauchten. Wie können wir denn auf sowas überhaupt reagieren?
Ich glaube eben, wie gesagt, diese Medienkompetenz ist wahnsinnig wichtig. Also, dass wir lernen, diese Bilder zu lesen und einzuordnen, dass wir kritisch auf Bilder blicken, weil wir natürlich immer noch diesen emotionalen Impuls haben, zu denken, das, was wir da sehen, ist wahr, weil es eben so echt aussieht. Und da ist es wahnsinnig wichtig, eben zwei- oder dreimal hinzuschauen. Und es wird zunehmend schwieriger. Es war ganz lange so, dass man zum Beispiel an den Händen von Menschen bei KI-generierten Bildern noch erkennen konnte, ob das Bild jetzt echt ist oder nicht, weil die Hände dann eben zu viele oder zu wenige Finger hatten. Aber das ist auch nicht mehr länger so. Und deswegen müssen wir ganz genau hinschauen und kritisch sein und uns eben auch die Kontexte anschauen und die Bedingungen, unter denen Bilder entstehen.
Und jetzt haben Sie ja morgen da sehr bekannte und kompetente Gäste. Kate Crawford zum Beispiel wird eine Keynote-Rede halten. Da geht es um, ich übersetze das mal grob, die Stoffwechsellogik von KI-Müll, also Slop nennt man diese KI-Bilderflut, mit der das Internet so überschwemmt wird. Worum wird es da gehen? Also was ist der Punkt bei dieser Rede?
Also Kate Crawford ist so eine der wirklich weltweit führenden Wissenschaftlerinnen im Bereich künstliche Intelligenz. Und sie untersucht insbesondere die materiellen, politischen und aber auch ökologischen Auswirkungen von KI. Also zum einen, wie durch diese Technologie menschliche Arbeit, aber auch Kreativität und persönliche Daten angeeignet werden, aber auch die materiellen und vor allem ökologischen Folgen. Also um diese ganzen Daten herzustellen und sie in den Clouds zu speichern. Und also man hat auch so, man merkt, es gibt so diese Worte, die auch ja so was Leichtes, so eine Immaterialität ausdrücken, aber eigentlich geht es ganz knallhart um Material, um Ressourcen, um seltene Erden, die abgebaut werden und Rohstoffe, die eben für diese Technik, für die Handys, für die Computer verwendet werden und die auch immense Auswirkungen auf unsere Umwelt haben. Oder also mit dem ganzen AI-Slop, also dem Datenmüll, der sozusagen generiert wird, wächst ja auch die Datenmenge. Die Server müssen auch durch Energie, durch Wasser gekühlt werden. Es gibt Unmengen an elektronischem Abfall. Und um diese ja, ganzen Auswirkungen und wirklich eigentlich dramatischen Auswirkungen von KI und diesen neuen Technologien geht es in Ihrem Vortrag.
Also auch um die materiellen Seiten der KI. Und dann haben Sie noch einen Künstler zu Gast, der subversive KI-Praktiken unterrichten wird. Was denken Sie, was da zu erwarten ist?
Genau, Bruce Easley ist ein Berliner Künstler, der sich in seiner Arbeit auch mit Machtstrukturen und den sozialen Ungleichheiten auseinandersetzt, die in KI-Modellen eingeschrieben sind. Und er hält einen Workshop, in dem er subversive und kritische Strategien von KünstlerInnen und ForscherInnen betrachtet, die eben KI-Systeme verweigern, sabotieren, sie sich aneignen oder auch kapern, also umnutzen. Und eben gerade diese Technologien sichtbar machen, die von den Systemen eigentlich verborgen werden. Also es gibt zum Beispiel einen Künstler, Simon Weckert, der ist mit so einem Handkarren beladen mit 100 Smartphones durch verschiedene Straßen gelaufen und hat dadurch bei Google Maps einen Stau verursacht. Und was eigentlich so ganz witzig erstmal ist, zeigt aber irgendwie dann sehr deutlich, wie die Plattform eben auch Einfluss auf unsere Realität hat oder auch auf unsere Städte und auf die Wege, die wir gehen oder die wir nicht gehen.
Und wenn Sie sich jetzt nach dieser intensiven Vorbereitung auf so einen Tag das alles vor Augen führen, was Sie da so gelesen und gehört haben, was denken Sie, in welcher Form Fotografie überhaupt in 10 oder 20 Jahren noch relevant sein wird?
Also ich glaube, relevant wird sie auf jeden Fall bleiben. Ich denke, wir müssen uns wieder und wieder die Frage stellen, ob Fotografie noch das richtige Wort ist. Das ist ja jetzt auch die große Frage bei künstlich generierten Bildern, ob man überhaupt noch von Fotografie sprechen darf und wie man diese Bilder markiert und sichtbar macht. Aber die Fotografie oder sagen wir mal Bilder haben einfach so einen immensen Einfluss auf unsere ja, sozialen, kulturellen, auch insbesondere politischen Realitäten. Ich glaube, daran wird sich so schnell nichts ändern. Was wichtig bleibt, ist eben dieser kritische Umgang damit. Und ich finde auch ganz zentral die Frage, wer konsumiert eigentlich wen? Also sind es wirklich noch wir, die die Bilder konsumieren? Oder werden wir eigentlich zunehmend von den Bildern konsumiert? Also sie konsumieren unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Emotionen, unsere Daten, unsere Ressourcen. Und wollen wir das? Oder wie reagieren wir darauf? Also wir müssen die Bilder ernst nehmen und ernster nehmen, als wir es, glaube ich, heute tun.
Sophia Greif, vielen Dank für dieses Gespräch und das Programm zum Jubiläum der Fotografie, über das wir gesprochen haben. Das findet morgen im CO Berlin statt von 12 Uhr bis 12 Uhr nachts. Dankeschön.
Vielen Dank.
Er hat sein Imperium in den 60er Jahren auf Holz gebaut, der französische Milliardär François Pinault, dem heute auch Luxusmodehäuser wie Gucci, Yves Saint Laurent oder Balenciaga gehören, aber auch der Fußballclub Stade Rennais FC oder das Wochenmagazin Le Point. Sein eigentliches Königreich ist aber die Kunst, denn Pinault hat mit seinem Vermögen eine der weltweit größten privaten Kunstsammlungen aufgebaut. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag und Caroline Diller gratuliert.
François Pinault und Erfolg, das ist eine Art Hassliebe, wenn man dem Selfmade-Milliardär glaubt. Er halte Erfolg für gefährlich, hat Pinault 2021 dem Radiosender France Inter gesagt, in einem seiner seltenen Interviews. Denn Erfolg kann einschläfernd sein. Das gilt fürs Business, für die Kunst, für das Leben allgemein.
C'est dans la vie, le succès peut vous amener à vous endormir. Le succès est dangereux, vous savez, c'est vrai dans les affaires, c'est vrai dans la vie tout court, c'est vrai chez les artistes.
François Pinault hat die Schule ohne Abschluss verlassen. Auf der Uni war er nie. Mit 16 arbeitet er im Sägewerk seiner Familie in der Bretagne. Anfang der 60er Jahre übernimmt Pinault das Holzunternehmen seines Schwiegervaters und ab da gehen die Umsätze durch die Decke.
Wenn man einen Unterschied machen will, darf man die anderen nicht kopieren, sonst sind sie einfach nur ein Mitläufer. Es braucht immer Originalität. Sie müssen immer nach Effizienz streben, nach der größtmöglichen Effizienz zu den geringsten Kosten.
Erklärt Pinault Ende der 80er. Er reduziert Kosten, indem er Zwischenhändler kappt und seine Importe direkt mit Sägewerken etwa in Nordeuropa aushandelt.
Damals war das ziemlich originell. Zwar hatte ich dann alle meine Branchenkollegen im Nacken, denn die hielten es für Majestätsbeleidigung, die damaligen Handelsstrukturen zu missachten. Aber es war eben vor allem eine Strategie, die nach Effizienz strebte.
Dabei geht der Holzbaron nicht gerade zimperlich vor. Er kauft strategisch Unternehmen auf, die in Schwierigkeiten stecken, und zerlegt sie, um sein eigenes zu vergrößern. Pinault sei ein Dépouilleur d'épaves. Er schlachte Wracks aus, schreiben die Journalisten Pierre-Angel Gay und Caroline Monod, die sich in ihren Recherchen kritisch mit dem Aufstieg und den Geschäftsmethoden des Milliardärs auseinandergesetzt haben.
Yves Saint Laurent sought to redefine beauty and design clothes that would set women free.
In den 90er Jahren stellt Pinault sein Geschäft breiter auf und steigt ins Luxusbusiness ein. Zum Imperium der Pinots gehören heute Marken wie Gucci, Yves Saint Laurent oder Balenciaga. Ab Mitte der 2000er Jahre konzentriert sich Pinault auf eine weitere große Leidenschaft.
Ich habe meinem Sohn die Verantwortung übertragen und das hat mir ein neues Leben ermöglicht. Ein Teil dieses Lebens spielt sich bei Künstlern und in ihren Ateliers ab.
Über die Jahrzehnte baut François Pinault eine der weltweit größten Sammlungen zeitgenössischer Kunst auf. Laut Kennern, auf die sich die Zeitung Le Monde beruft, kauft Pinault in Sachen Kunst schnell, gut und viel. In etwa so, wie er früher Firmen gekauft hat. Vor allem aber setzt Pinault auf neue Talente.
Natürlich informiere ich mich über die Künstler, vor allem über die Jüngeren, die noch nicht so bekannt sind. Man muss versuchen, sie zu entdecken. Sie bleiben meist in ihrer Ecke, kommen nicht auf einen zu. Ich habe Teams überall auf der Welt, die mir Bescheid sagen, wenn sie einen mehr oder weniger talentierten jungen Künstler entdecken. Dann schaue ich mir zuerst Fotos, Videos und so weiter an und dann versuche ich, sie zu treffen. Ich gehe also Risiken ein.
Erzählt Pinault 2021 bei France Inter. Anlass ist die Eröffnung seines dritten Privatmuseums, der Bourse de Commerce, mitten im Herzen von Paris. Die damalige sozialistische Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo hat das Projekt abgesegnet, mit der Bedingung, dass Pinault die spektakuläre Renovierung der ehemaligen Getreidebörse aus eigener Tasche bezahlt. Der Milliardär öffnet seine Sammlung für ein breites Publikum und hat einen Rat an alle, die zeitgenössische Kunst für elitär und schwer zugänglich halten.
Ich würde ihnen sagen, schaut hin. Man kann nach einem Mal nicht sagen, das ist Blödsinn, das ist furchtbar. Man muss die Bescheidenheit haben, mehrfach hinzuschauen. Und irgendwann werden die Menschen es verstehen. Man muss sich für das interessieren, was in der Welt passiert, für die Zukunft der Welt, ihre Funktionsweise, was man tun kann, um sie zu verbessern.
Mit der Bourse de Commerce hat Pinault aber auch eine kontroverse Debatte ausgelöst. Über das Zusammenspiel von Kunst, Kapital und die Privatisierung kultureller Räume. Seitdem wird weniger debattiert über die Vorwürfe der Steuervermeidung oder Pinots Nähe zu politischen Entscheidern à la couleur, die er stets genutzt hat, um sein Business voranzubringen. Was er denke, wenn er auf seinen Lebensweg zurückschaue, fragt der Journalist von France Inter den Milliardär 2021.
Ich schaue nicht zurück. Ich hasse diesen Blick auf die Vergangenheit. Diese Nostalgie stört mich und macht mich traurig. Wir Bretonen sind von Natur aus keine fröhlichen Menschen. Zumindest sagen viele das. Ich schaue nicht auf meine Vergangenheit zurück. Ich schaue lieber nach vorn.
Sich auf seinem Lebenswerk auszuruhen, kommt für François Pinault auch mit 90 Jahren offenbar nicht in Frage. Er nimmt sich noch immer in Acht vor der Gefahr des Erfolgs.
Caroline Dulin über den französischen Kunstsammler François Pinault, der seinen 90. Geburtstag feiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Bundeskanzler Merz ist im XXL-Urlaub und lässt sich nicht von der brennenden Welt um ihn herum ablenken. Das lesen wir in der Tageszeitung Taz. Der größte Waldbrand, den Nordrhein-Westfalen je erlebt hat? Draufgeschissen, vielleicht erstickt das Feuer dann. Ein Wort zu den Hitzetoten, erspart er uns instinktsicher, schreibt Uli Hahnemann. Der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille, der ein struwwelpetereskes Szenario sondergleichen ganz allein in der riesengroßen Hauptstadt die Stellung hält, beruhigt die Kritiker. Herrlich erheiternde Originaltöne liefert dieser Mann bei seinen Auftritten vor der Bundespressekonferenz. Die Taz zitiert Sebastian Hille aber einmal mit einem klar verständlichen und zusammenhängenden Satz. Der Kanzler beobachtet immer, egal wo er sich aufhält, was in Deutschland, in Europa und der Welt passiert. Und dann hört er sicherlich auch diese Kulturpresseschau. Europa steht inzwischen wirklich im Zentrum der globalen Erwärmung, sagt Thomas Piketty. Im Winter vergessen die Menschen das vielleicht wieder. Im nächsten Sommer erinnern sie sich daran. Aber wir sollten nicht darauf warten, dass immer neue Katastrophen eintreten, meint der französische Wirtschaftswissenschaftler im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Wir müssen ein neues Modell gemeinsamen und nachhaltigen Wohlstands entwickeln. In Europa und in anderen Teilen der Welt. Es muss möglich sein, Wohlstand zu schaffen und gleichzeitig die Bewohnbarkeit unseres Planeten zu erhalten. Dem dürften auch der Kanzler und sein stellvertretender Regierungssprecher zustimmen. Aber ob ihnen auch gefällt, was Thomas Piketty dringend uns allen und damit natürlich auch der Politik empfiehlt? Wir brauchen nicht jedes Jahr ein neues Smartphone und nicht ständig neue Kleidung. Wenn wir das gleiche materialintensive Wachstumsmodell fortsetzen wie bisher, werden wir unseren materiellen Fußabdruck nicht ausreichend reduzieren können. Deshalb müssen wir massiv in kohlenstoffarme Infrastruktur, Bildung und Gesundheit investieren. Wir empfehlen, diesen Mann mal ins Kanzleramt einzuladen. Wenn man zur Zeit sagt, dass man aus dem Osten kommt, erntet man besorgte Blicke, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Wählen da jetzt nicht alle AfD? Eine Einladung zur Differenzierung von einer Erfurterin wird nicht zuletzt uns Westlern geboten. Und zwar von Kathleen Hildebrandt, Filmredakteurin im Feuilleton der Süddeutschen. Seit ich meine Heimatstadt Erfurt im Jahr 2004 nach dem Abi in Richtung Süddeutschland verließ, habe ich oft in leere Augen geblickt, wenn ich erzählte, wo ich aufgewachsen bin. Woher sollen Westler auch wissen, wo Erfurt liegt? Genau in der Mitte, habe ich dann gesagt. Und mit ein bisschen mehr Schärfe in der Stimme, das ist die Landeshauptstadt. Und diese und das ganze Land Thüringen beschreibt uns Kathleen Hildebrand so liebevoll, dass ein Besuch jedem aus dem Westen zu empfehlen ist, der dort noch nie war. Auf der Wartburg hat Martin Luther die Bibel übersetzt und damit die deutsche Sprache standardisiert. Erfurt war ein Zentrum des Hochmittelalters. Hier wurde die erste Universität in Deutschland gegründet, nämlich 1379. Später studierte auch Martin Luther hier. Über der Altstadt thront einer der beeindruckendsten Dombauten Deutschlands. In Weimar haben Goethe, Schiller, Wieland, Herder die Fundamente moderner deutscher Literatur gelegt. Fichte und Hegel haben in Jena gelehrt. Idealismus und Frühromantik hatten dort ihren Ursprung. Ein Urlaubstipp unter uns Westfalen, lieber Friedrich Merz. Entspannen Sie mal im schönen Thüringen.
Sagt Klaus Bukatzky, der hatte heute die Feuilletons im Blick. Und wir verabschieden uns mit dem New Yorker Musiker Sam Smith und seinem neuen Song When He's Gone. Und damit eine gute Nacht.